Hallihallo und herzlich willkommen bei Behind the Story. Ja, ihr Lieben, heute habe ich wieder einen spannenden Gast eingeladen, denn ihr wisst ja, bei Behind the Story geht es darum, so ein bisschen im Stil der Heldenreise das Leben meiner Gäste zu beleuchten und zu überlegen, was waren die Learnings, was sind die wichtigen Weggabelungen, die der Gast genommen hat, welche Fehler hat er gemacht, welche Erfolge hat er gehabt, wer waren die Mentoren und so weiter und so fort. Ja, und heute habe ich einen ganz besonders spannenden Gast und ich freue mich bei ihm wirklich, wirklich, wirklich besonders, dass er da ist, denn ich schicke das schon mal vorweg. Er ist gesundheitlich in einer Situation, dass er nicht jeden Stress auf sich nimmt, das weiß ich und das macht er zu Recht auch so, aber er hat trotzdem gesagt, er kommt zu mir ins Studio und ehrlich gesagt, das ist schon der erste Gänsehautmoment, da freue ich mich total drüber. Ja, mein heutiger Gast ist Paul Lanzersdorfer, für diejenigen von euch, die ihn nicht kennen. Er ist Unternehmer, er ist Autor und er ist Experte für Online- und Videomarketing. Er wurde an der tschechischen und bayerischen Grenze geboren. Übrigens, lieber Paul, du hörst mich ja schon, ich stelle dich gleich auch noch vor. Das habe ich alles von der KI gesagt bekommen. Ich bin mal gespannt, ob das alles so stimmt. Er studierte Medientechnik an der FH Hagenberg und hat schon relativ früh zusammen mit einem Kollegen, nämlich Robert Bogner, die Agentur Pulp Media oder Pulp Media in Linz gegründet, die heute zu den führenden Agenturen Österreichs für Social Media Marketing, Video Marketing etc. gehören. Er ist CEO und da verantwortet er die Strategie und die Kreativkonzepte. Außerdem gibt er Workshops, ist auch oft bei Vorträgen zu sehen und so weiter und so fort. Da haben wir uns auch kennengelernt in Berlin bei der Campix, durfte ich ihn mal anmoderieren. Ja, bei Paul gibt es noch eine besondere Situation und ich habe es eben schon kurz reflektiert, denn Paul ist auch als Stimme für mehr Akzeptanz und für besseren Umgang mit dem Thema Long-Covid bekannt, denn Paul hat Long-Covid und er spricht offen über seine Erfahrungen, über sein Leben und über seine Erkrankung und das gibt natürlich wichtige Impulse auch für alle anderen Menschen. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass er, obwohl er vor kurzem noch, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber er war im europäischen südlichen Ausland und hat mit seiner Agentur gefeiert. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Trotzdem ist er heute bei mir im Aufnahmestudio und ich sage an der Stelle jetzt endlich ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Paul. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer.
Hallo Wolfgang, danke, dass ich da sein darf. Freut mich wirklich sehr. Es freut mich auch, dass ich es schaffe heute, ja.
Ja, cool. Wie geht's dir denn? Vielleicht heute mal als außergewöhnliche erste Frage. Wie ist dein aktueller Zustand?
Ja, insgesamt gut. Also definitiv besser als vor einem Monat, vor 3 Monaten und vor 6 Monaten. Es ist die Tendenz, Langzeittendenz ist sehr gut. Heute ein bisschen müde, weil, wie du schon angeteasert hast, komme ich gerade aus einem Kurzurlaub zurück, den ich vielleicht auch noch erzählen kann, wie das ja, ist gerne. Mit Long-Covid. Und zwar, wir haben 20 Jahre Pulp Media feiern wir 2025 und also genau im Mai 2005 haben wir gegründet. Und da haben wir die gesamte Agentur eingeladen, mit uns auf Mallorca zu feiern. Also nicht am Ballermann, sondern im Nordosten, in Alcudia.
Das hätte ich auch gesagt, ja, ist klar.
Nee, das wäre für mich eben gar nicht möglich gewesen. Es war überhaupt spannend, ob ich mitfahren kann, aber weil es da die Möglichkeit gibt, Rollstühle am Flughafen auszuleihen, konnte ich die größte Hürde, würde ich mal sagen, war der Flughafen. Die konnte ich so gut meistern und so konnte ich dabei sein. Aber dennoch war es ein bisschen anstrengend. Jetzt bin ich etwas müder, als ich vorgestern zum Beispiel war.
Okay, also nochmal vielen Dank, dass du trotzdem hier zu mir ins Studio gekommen bist. Ja, Paul, dann lass uns doch einfach mal so anfangen, wie ja im Leben oder generell auch in jeder Geschichte die Heldenreise beginnt, nämlich mit der Kindheit. Erzähl doch mal, wieso gibt mir die KI die genaue Information, dass du an der tschechisch-bayerischen Grenze geboren wurdest? Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Oder
das fand ich lustig, aber es stimmt. Also ich bin wirklich geboren im oberen Mühlviertel. Das ist ein Teil von Oberösterreich. Eben genau, ich glaube, zur tschechischen Grenze waren es 12 Kilometer und zur bayerischen Grenze, keine Ahnung, 30 Kilometer vielleicht. Also ganz, ganz nah in diesem Dreiländereck. Da bin ich groß geworden in den 80er Jahren.
Und wie war deine Kindheit so? Klassische Familiensituation oder
magst du das mal erzählen? Also ganz so spannend war die nicht. Ich habe 5 Geschwister. Das ist vielleicht auch außergewöhnlich. Aber sonst klassisches Landleben, Volksschule und dann Hauptschule und dann Handelsakademie in meinem Umkreis von 10 Kilometer vom Elternhaus. Und dann zum Studium ging es ein bisschen weiter weg, aber nicht mal Oberösterreich, nicht mal das Bundesland habe ich verlassen dafür. Da dann studiert. Habe aber dann in den USA gearbeitet, also da habe ich mein Praktikum gemacht und dann noch verlängert und eine Zeit lang gearbeitet in Savannah, Georgia. Und genau, und dann, unmittelbar nach dem Studium fast, habe ich die Agentur mit Robert gegründet, mit dem, der auch aus der Nähe kommt, wo ich aufgewachsen bin. Aber so richtig kennengelernt haben wir uns ja eigentlich erst auf der Diplomreise am Ende des Studiums. Und dort kamen dann auch die ersten Gespräche, wollen wir nicht gemeinsam eine Agentur machen? Mhm. Und ein Jahr später war es dann soweit und wir haben gegründet.
Dann lass uns da noch mal ein bisschen reingehen. Du hast ja jetzt schon mal einen schönen Abriss gemacht, aber jetzt bist du sozusagen Grundschüler oder bist dann in der weiterführenden Schule, bist so ganz in deiner Hood, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so. Du bist ja da gar nicht so rausgegangen. Bist du so ein bodenständiger Mensch, würdest du das sagen? Ist das ein Wert, den du hast?
Ich bin mir sicher, dass ich glaube, ich habe Züge der Bodenständigkeit. Ich bin aber doch auch jemand, den es immer wieder in die Ferne zieht. Also ich habe sehr genossen, in den USA zu leben. Ich habe sehr genossen, in Neuseeland zu leben. Und ich bin ziemlich oft umgezogen, bis ich jetzt in dem Haus gelandet bin, in dem ich jetzt lebe. Und da bin ich jetzt seit 12 Jahren.
Aber jetzt wieder zurück sozusagen da, wo dein Ursprung ist?
So eine gute Stunde im Auto entfernt.
Cool. Was ich immer gerne frage an der Stelle, weil ich möchte ja so ein bisschen deine Heldenreise rausarbeiten heute. Und was ja jetzt schon gut rübergekommen ist, dass dieser Ruf zum Abenteuer bei dir sehr ausgeprägt gewesen sein muss, so mit, keine Ahnung, als Teenager oder End-Teenager oder keine Ahnung, reden wir gleich noch drüber. Aber was ich trotzdem noch mal gerne wissen würde, ist, 5 Geschwister, witzigerweise an der Stelle für dich, ist gar nicht so außergewöhnlich jetzt im Podcast. Also die Menschen, die ich hatte, ich würde sagen, wenn ich eine Durchschnittszahl angeben müsste, also 3 Geschwister hatten die alle. Und ich weiß, denn mein letzter Gast, ich verrate jetzt noch nicht, wer es war, aber da waren es auch 5. Tatsächlich, okay. Ja. Also es kommt schon häufiger vor, scheinbar doch, ja.
Ja, üblicherweise ist die Reaktion darauf, 5 Geschwister, das ist viel. Aber
ja.
Robert hat auch 5 Geschwister. Vielleicht haben so mehr Familien, mehr Kinderhaushalte irgendwie, finden dann zusammen. Keine Ahnung.
Und deine Eltern, also ich vermute mal, deine Mutter bei 5 Kindern wird wahrscheinlich Mutter und Hausfrau gewesen sein. Und dein Vater, genau. Was hatte der für eine berufliche oder hat der für eine berufliche Profession?
Mein Vater war Lehrer und dann die letzten Jahre vor der Pension war er Direktor an der Hauptschule.
Okay, cool. So, jetzt haben wir folgenden Punkt erreicht. Also jetzt wissen wir so grob, wo du herkommst, ja, und wie so deine Hood war und wie deine Kindheit war. Und was ich gerne mache an der Stelle, ist immer eine Schnellfragerunde, einfach damit die Menschen dich so ein bisschen besser kennenlernen, die noch nicht so genau wissen, wer bist du eigentlich. Deswegen würde ich da einfach jetzt mal reinstarten, wenn es okay ist für dich. Ja. Schnellfragerunde immer noch für den Gast. Der Hinweis, es geht nicht darum, besonders schnell zu antworten, aber wir wollen mal so ein bisschen reinschauen in dein Leben. Okay, mein Lieber, hast du ein Lieblingsbuch und wenn ja, welches?
Per Anhalter durch die Galaxis. Die gesamte Trilogie in 5 Teilen.
Weil?
Weil es herrlich absurd und unfassbar clever ist. Also ich mag es, wenn etwas in sich geschlossen funktioniert. Also ich kann mit Fantasy gut umgehen, solange es eine gewisse Logik folgt. Und ich finde, Douglas Adams hat in diesen Büchern oder in allen seinen Büchern eigentlich das extrem gut geschafft, dass er völlig absurde Dinge dann mit seiner Logik erklärt. Und das fand ich immer super. Und eine Riesenportion Humor dabei.
Ist das eine Eigenschaft, die man auch im Marketing braucht? Absurde Dinge gut zu erklären?
Definitiv, definitiv. Also ich finde, Marketing ist dann gut, wenn es in sich eine Logik hat. Also wenn es keine glatte Lüge ist oder Lüge ist jetzt ein böses Wort, würde sagen, eine völlig erfundene Welt, die man aufbaut und wenn man aber dahinter schaut oder Fragen stellt, merkt man, dass das nicht der Wahrheit entspricht oder der Logik entspricht, so nenne ich es mal. Weil dass man im Marketing übertreibt, ist kein großes Geheimnis. Aber eine Logik, finde ich, muss es schon folgen. dem Ganzen.
Das ist ja ein Ding. Ja, okay. Auch da für dich die Info, so als kleine Rückinfo. Ich glaube, ein Drittel der Gäste, die ich bisher hatte in den vergangenen 20 Folgen, hat irgendwas aus dem Science-Fiction-Bereich genannt. Also auch das scheint sehr en vogue zu sein bei den Kreativen in unserer Branche. Ja, jetzt ist es ja so, und du hast ja auch gesagt, du hast auf der einen Seite diese Hood, also dein Zuhause, wo du gar nicht so weit um deinen eigenen Radius rum in der Jugend und in der ersten Lebensphase rausgewandert bist oder rausgegangen bist. Und dann bist du aber nach Amerika, habe ich rausgehört, werden wir gleich auch noch ein bisschen drüber reden. Also die große, weite Welt hat dich dann gerufen. Das heißt für mich, du bist an sehr vielen Orten schon gewesen. Wenn du jetzt sehr kreativ sein musst oder auch vielleicht mal für dich sein willst, wenn du, keine Ahnung, ob du ein spiritueller Mensch bist, aber wenn du so spirituelle Phasen hast, gibt es irgendeinen Ort, wo du sagst, das ist mein Rückzugsort, da bin ich inspiriert sozusagen vom Leben?
Das Meer. Also ich bin, was als Österreicher Binnenland völlig untypisch ist, aber ich liebe das Meer. Und in dem Moment, wo ich das Meer sehe, ich muss nicht unbedingt zum Baden, sondern einfach, ich muss nur das Meer sehen und riechen und fühlen, dann ist mein inneres Gleichgewicht wieder besser hergestellt. Fühle ich mich sofort viel besser und inspirierter. Und da ist ganz egal, wo auf der Welt, immer wenn es Meer zu sehen gibt, bin ich happy.
Dann war das Wochenende ja für dich auch da dahingehend sehr gut.
Genau.
Ja, cool. Hast du ein Lieblingsessen?
Puh, ja, Soul Food, also alles Burger, alles was ungesund ist. Burger, Pizza, Pasta, alles in diese Richtung.
Okay. Also nichts klassisch Österreichisches.
Doch, danke. Speckknödel. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber Speckknödel und zwar die gebackenen, nicht die gekochten, die sind richtig gut.
In der Pfanne werden die gemacht oder im Backofen?
Im Rohr, also in einem
jetzt fällt mir ja, das so eine Art Römerschopf ist das, glaube ich. Ja.
Und da wird dann Ei drüber geschlagen und im Rohr werden die gebacken und das ist richtig geil.
Richtig geil, okay. Es gibt ja viele Ratschläge, die man im Leben bekommt und die man auch weitergibt. Wie viele Leute seid ihr eigentlich? Und Frage 1, wie spricht man eure Firma richtig aus? Ich gestehe.
Pulp Media.
Pulp Media, also Englisch. Und wie viele Leute seid ihr bei Pulp Media?
24.
Okay, 24. Nur damit man das mal einordnen kann. Gerade so als CEO, aber generell auch, wenn man Praktikant in Amerika ist oder wenn man in Österreich an der tschechischen Grenze geboren wurde, man bekommt ja im Leben sehr viele Ratschläge. Gibt es so einen Ratschlag, von dem du sagst, der begleitet mich echt und den nehme ich mir auch gerne zu Herzen?
Also der begleitet mich noch gar nicht so lange. Den habe ich jetzt während Long-Covid bekommen, aber ich finde, das ist der beste, den ich in meinem Leben bis jetzt bekommen habe. Und zwar das Wort müssen oder ich muss aus dem Wortschatz streichen. Weil in dem Moment, wo man sagt, ich muss dieses oder jenes machen, gibt man dieser Tätigkeit oder dieser Verpflichtung die gesamte Macht über einen. Mhm. Wenn ich es aber nicht als ich muss das machen, sondern es ist mir ein Bedürfnis oder ich will das machen, ausspricht und sich, da fängt man automatisch zum Überlegen an, also die Macht liegt dann bei mir, weil es ist meine Entscheidung, ob ich es mache. Und man fängt automatisch zum Überlegen an, was sind die Konsequenzen, wenn ich es nicht mache. Also wenn ich jetzt sage, ich habe mit dir diesen Termin, dann kann ich sagen, ich muss dorthin, weil ich muss mit Wolfgang den Termin machen. Oder ich kann sagen, es ist mir ein Bedürfnis. Und wenn ich zu spät komme, weil ich, keine Ahnung, sagen wir, das Auto ist nicht angesprungen oder so, dann kann ich mir Stress machen. Oder ich kann sagen, ich komme 5 Minuten zu spät und akzeptiere das, aber ich muss mich jetzt nicht unmittelbar beeilen oder laufen oder so, sondern ich kann einfach entspannt trotzdem ankommen, weil es mir ein Bedürfnis ist, dieses Gespräch mit dir entspannt zu beginnen. Und diesen Tipp, lass müssen aus dem Wortschatz, aus dem alltäglichen Wortschatz weg, das finde ich, hat mich ziemlich verändert, vor allem jetzt in der Phase mit Long-Covid.
Ja, cool. Das finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Ich habe vor kurzem was Ähnliches gehört und dachte mir so, es ist, also was für eine Macht Sprache hat, ja, mit in unserem Gehirn auch. Da hat mir jemand den Tipp gegeben, sag niemals, das kann ich nicht. Selbst wenn du was nicht kannst, sag nicht, das kann ich nicht, sondern sag, das kann ich noch nicht. Das verändert die komplette Perspektive, ja? Ja. Weil du immer damit die Chance verbindest oder du hast immer die Vision, das kann ich ja lernen. Ja. Vielleicht kann ich das lernen. Und es ist nicht so absolut. Ich kann das nicht, Punkt. Ja. Ich kann es noch nicht. Und das geht in die gleiche Richtung, finde ich, total lebensweis oder lebensklug, sagen wir mal so. Du bist ja so der kreative Mensch im Job, oder? Als CEO. Wie würdest du dich so als CEO beschreiben?
Ich habe mal gelesen, es gibt zwei Arten von CEOs, Wartime CEOs und Peacetime CEOs. Und da würde ich mich eher als Peacetime CEO bezeichnen und ich würde Robert als Wartime CEO einschätzen. Also wenn es schwieriger wird, ist er der, der dann zur Höchst- oder viel auf uns einprasselt, dann ist er der, der zur Höchstform aufläuft. Und der aber umgekehrt unruhig wird, wenn wir eine ruhigere Phase haben. Und bei mir ist umgekehrt, wenn zu viel kommt, kann es sein, dass ich mich überwältigt fühle. Aber wenn eine Ruhephase ist, kann ich diese Phase gut nutzen, um zu strukturieren. Und das, was in der unruhigen Phase war oder in der schnelleren Phase war, aufgreifen, analysieren, dann strukturieren und dann Ansätze finden, wie man das in Zukunft entweder vermeiden oder besser durchlaufen kann.
Ist das eine Eigenschaft, die du schon immer hattest, so oder meinst, hat sich das ausgeprägt über die Jahre?
Nein, ich finde, das habe ich schon sehr lange gehabt. Also ich habe als Kind Schach gespielt, so ziemlich das uncoolste Hobby.
Ich auch. Ja. Ich fand es aber cool. Ja, ich spiele auch heute noch. Ja.
Schach ist großartig.
Großartig.
Was an Schach vielen gar nicht so bewusst ist, das Besondere an Schach ist das, dass man nie, also nur die gegebenen Ressourcen am Anfang hat und im Verlauf des Spiels Ressourcen verliert. Bei anderen Spielen, also wenn ich Monopoly spiele oder so, man bekommt immer wieder was dazu. Und das ist beim Schach umgekehrt. Und das finde ich so spannend. Und man kann in einer schwierigen Situation sein und da aber dann auch schauen, wie hat der Gegner sich da verhalten? Hat er aggressiv gespielt? Hat er passiv gespielt? Und ich finde, das hat schon Einfluss darauf. Und ein zweites Spiel, das ich extrem gern spiele, ist Poker. Weil das viel mit Menschen zu tun hat und eine gewisse Prise Glück spielt natürlich mit, aber auch mit den Menschen und teilweise mit Menschen, teilweise mit gegen Menschen spielen. Und das finde ich ganz interessant und hat Auswirkungen darauf. Und ich glaube, dass beide Spielarten, weiß nicht, Hobbys, nenne ich es mal Hobbys, Einfluss darauf haben, was für ein Geschäftsführer ich bin oder wie ich agiere.
Also bei Schach kann ich es absolut nachvollziehen, spiele ich auch. Ich liebe das Spiel. Also ich liebe es. Ich finde, es ist so kreativ. Und natürlich sitzen zwei Leute da und starren auf dem Brett. Da denken die anderen drumherum, was sind da daran kreativ? Ja, aber gerade auch so zu lernen, du kannst aus einer sehr, sehr schwierigen, quasi aussichtslosen Position, kannst du noch gewinnen. Ja.
Ja.
Also du lernst so viel fürs Leben beim Schachspielen. Leider kann ich nicht pokern. Also vielleicht, wenn wir uns mal wieder irgendwo treffen, dann bringst du es mir vielleicht bei. Cool. Worauf ich hinaus wollte, war, du bist ja für mich, also in meiner Schublade, und wir zwei kennen uns ja jetzt nicht so gut, du bist für mich so ein Kreativtyp. Ich kann mich erinnern an unser Moderationsgespräch damals und was ihr da alles an Projekten hattet und so. So ein kreativer Mensch. Und da würde mich mal interessieren, welche App benutzt du am meisten?
Ich glaube LinkedIn. LinkedIn hat die meiste On-Time, also nach, keine Ahnung, Netflix oder so am Tablet, aber von so richtigen Apps ist LinkedIn, glaube ich, die häufigste App, die ich verwende.
Okay, da brichst du jetzt ein bisschen aus dem Mainstream, was sehr schön ist. Ja? Der Mainstream ist an der Stelle WhatsApp.
Ich war lange Zeit überhaupt kein Fan von WhatsApp. Das ist erst in die letzten zwei Jahre oder so. Da haben die, finde ich, erst so richtig sinnvolle Features hinzugefügt. Mit Antworten auf Beiträge, mit Reactions auf Beiträge. Das hat WhatsApp interessanter gemacht. LinkedIn, finde ich, ist sowas wie, ja, nicht perfekt ist der falsche Begriff, aber das für mich beste Social Network. Wo ich einerseits tatsächlich netzwerken kann, wo ich mich ausdrücken kann. Also ich veröffentliche ja auch Posts auf LinkedIn Und ich mache das ziemlich gern. Also ich bin ein Mensch, der sehr gerne schreibt, seine Gedanken festhält schriftlich. Und das kann ich dort sehr gut machen. Und dann gibt's aber, also es hat nicht so diesen Schwerpunkt, dass man nur Videos machen muss oder nur Bilder machen muss, sondern dieses Gleichgewicht aus Text, Video, Bilder, Umfragen, Meinungen, Know-how, das finde ich auf LinkedIn einfach richtig, richtig gut.
Ich finde bei LinkedIn einen riesen Vorteil, dass es halt sehr wenige oder fast keine Fake-Accounts gibt. Ich finde, das ist schon mal ein Schlüssel für ein gutes soziales Netzwerk. Wenn du mit deinem eigenen Namen dafür stehst, was du als Inhalt postest oder wie du kommentierst, dann denkst du natürlich dreimal drüber nach, während du bei Facebook oder sonst wo, bei Insta, da bist du halt Hannes07 und keine Ahnung, wer dahinter steckt. Ne? Also das ist, finde ich auch, ja. Und LinkedIn ist natürlich in der Businesswelt definitiv nicht wegzudenken. An euch da draußen, ihr solltet dem Paul unbedingt auch folgen bei LinkedIn, weil ich finde, du bist ein exemplarisches Beispiel für gutes Storytelling, so authentisch. Ne? Du erzählst sehr authentisch. Ich lese deine Beiträge sehr gerne und für mich ist das Kriterium immer gar nicht, ob jemand Storytelling macht oder ob jemand Business-Telling macht. Das ist auch in Ordnung, wenn es interessantes Business-Telling ist. Sondern für mich ist es einfach nur, möchte ich diesen Artikel lesen jetzt? Und bei dir ist, wenn von dir was kommt, dann weiß ich in der Regel, es ist ein authentisches Foto oder es ist eine Geschichte, die mich einfach interessiert. Entweder aus Business-Kontext oder weil ich dich halt so als Mensch mag und dir folge. Ja. Also kann ich nur den Daumen hoch geben, wenn ihr Inspiration braucht, dann folgt gerne dem Paul. Also das ist definitiv eine Empfehlung wert. Ja. Gut, jetzt bei der nächsten Frage war ich mir tatsächlich ein bisschen unsicher. Und es ist ja immer so die Sache, wenn man jetzt zum Beispiel, ich reflektiere mal, man geht zu einem Menschen, der blind ist, ja. Dann weiß man irgendwie nicht so, kann ich jetzt mit dem über Farbe oder huch, jetzt habe ich gesagt, das ist ja alles hier rosa-rot oder so. Man erschrickt dann selbst so. Ja, und bei der nächsten Frage wusste ich gar nicht, ob ich dir die stellen soll. Aber weil du so authentisch bist und wir ja auch offen über das Thema Long-Covid auch reden wollen, dachte ich, ich stelle sie einfach mal und du gibst mir mal deine Reflexion dazu. Die normale Frage an der Stelle wäre, wenn es jetzt Olympia ist, in welcher Sportart würde ich dich sehen am ehesten, wenn du Leistungssportler wärst? Jetzt weiß ich ja aktuell wahrscheinlich, ist Leistungssport vielleicht nicht möglich, aber Frage, wie ist denn die Perspektive für dich? Kommst du, ja, erzähl einfach mal.
Also ich war nie ein sehr sportlicher Mensch. Ich bin furchtbar in Fußball, was in meiner Kindheit die Kinder um mich herum alle gespielt haben und alle waren besser als ich. Und ich, keine Ahnung, also ich habe natürlich viel Zeit draußen verbracht und Radfahren und so, aber ich bin nie laufen gegangen oder ins Fitnessstudio oder irgendeine Sportart für mich entdeckt, die ich sehr, sehr gerne mache. Das waren eben eher so Spiele wie Schach oder Poker. Darum bei Olympia wird es ganz schwer, da etwas zu finden.
dann sagen wir einfach Schach und ich kann dir sagen, an der Stelle Grüße an die Katharina Stapel, die war mein letzter Gast, jetzt habe ich es verraten, aber ist ja egal. Die hat dann an der Stelle gesagt, ich bin da in Sport nicht so gut, aber ich würde Schokolade essen, hat sie gesagt. Ich wäre dafür, dass Schokoladeessen olympisch wird und dann vielleicht schließt du dich ihr einfach an, also von daher. Aber jetzt muss ich trotzdem nochmal fragen, auch wenn es ein sehr, sehr plattes Vorurteil ist, ich gebe es zu, aber ich frage mal, Skifahren?
Skifahren, klar, also als Österreicher musst du ja Skifahren, sonst bekommst du den Reisepass nicht und wirst des Landes verwiesen. natürlich kann ich Skifahren und natürlich habe ich meinen Kindern auch Skifahren beigebracht. Mhm. Und normalerweise sind wir jedes Jahr zumindest einmal Skifahren. Mhm. Dieses Jahr haben wir es halt nicht geschafft.
Mhm. Ich will noch mal kurz auf deinen Vater zurückkommen an der Stelle. Weil mir noch so ein Impuls im Kopf rumschwirrt, und zwar dieses sehr strukturierte, dieses, also du bist jetzt für mich neben dem kreativen Mensch einer, der, ich würde dich beschreiben als strategisch kreativ, also jemand, der Schach spielt und viel auch über Strategien nachdenkt, aber auf der anderen Seite auch kreativ ist, was ja irgendwie zwei Pole sind, die auch auf der einen Seite auseinandergehen, aber auch gut zusammenpassen. Glaubst du, dein Vater hat dir das mitgegeben? Weil er ja als Lehrer ja auch eher so, und Direktor dann auch ja einer war, der organisiert hat und Struktur hatte wahrscheinlich.
Definitiv. Also er war Mathematiklehrer und er war auch im Schachverein aktiv. Ja.
Okay.
Ja. Also das ist eine Eigenschaft, die ich definitiv von ihm habe. Das Organisieren, das mit Menschen zusammenarbeiten, mit Menschen organisieren. Er hat auch Theater gespielt und Theaterregie geführt, also bei so einer lokalen Theatergruppe.
Also auch eine kreative Ader.
Genau. Und ich finde, diese beiden Dinge gehören schon stark zusammen. Also Logik und Kreativität. Weil ich habe so den Eindruck in meiner Wahrnehmung, wenn man von kreativ spricht, wird immer von expressionistischer Kreativität gesprochen. Also jemand, der gut zeichnen kann, ist kreativ. Jemand, der Filme aufnehmen kann oder singen kann, ist kreativ. Ja, aber nicht nur. Also ich kann auch malen nach Zahlen machen, dann mache ich auch malen und das ist nicht kreativ.
Richtig,
genau. Wenn ich aber, also Kreativität ist eine Lösung für ein Problem zu finden, auf das ich vorher noch nicht getroffen bin. So würde ich es mal sehen. Und ein Problem kann eine weiße Leinwand sein und ich habe Farbe und dann befülle ich diese Leinwand irgendwie. Ist ja auch eine Lösung für ein Problem. Mhm. Und ich habe im Studium und auch am Anfang von Bald Media viel programmiert. Mhm. Auch mein Praktikum war im Programmierbereich. Und das, finde ich, ist auch eine hochkreative Tätigkeit, weil man ständig Lösungen sucht mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Mhm. Und darum sehe ich das schon als sehr naheliegend, Kreativität, Menschen führen und Strategien ausarbeiten, das liegt sehr nahe beieinander.
Ich bin ja so der Mr. Storytelling, das sagt man mir ja nach, ja, aber ich habe tatsächlich auch einen Vortrag über Kreativität. Ich darf diese Woche eine Keynote halten über Kreativität und ich mag das sehr, ja, und da gehe ich auch nochmal ganz tief da rein. Meine These ist, jeder Mensch auf der Welt, egal ob er am Nordpol geboren wird, in Afrika oder in Österreich, hat gleich viel Kreativität von Haus aus. Wenn du im Kindergarten Fünfjährige fragst, wer von euch ist denn kreativ, soweit sie das verstehen, wer hat denn viel Fantasie, wer kann denn bunt malen, dann heben 90% die Hand. Wenn du die gleichen Menschen mit 40 fragst, lassen 90% die Hand unten, weil sie gelernt haben, vermeintlich, dass Kreativität bedeutet, ich muss strukturiert sein, ich muss 100% sein. Und in dem Vortrag leite ich unter anderem auch her, dass die ganzen großen Kreativmonster dieser Welt, im besten Sinne gemeint, ja, von Pablo Picasso über Steve Jobs mit Apple, dass die alle geklaut haben oder einfach sozusagen kreativ waren und strukturiert waren. Die haben Dinge aufgenommen, die haben gesammelt, die haben es kopiert, die haben ihren eigenen neuen Nutzen dazu gepackt und haben es in ein neues Produkt gesteckt. Und das ist eigentlich Kreativität. Also insofern bin ich komplett bei dir. Strukturiert sein und kreativ sein sind keine Sachen, die sich ausschließen. Überhaupt nicht. Ja. Cool. Okay, also bei Olympia einigen wir uns auf Schokolade essen, ja?
Ja, bin ich dabei.
oder Speckknödel wäre auch eine Disziplin. Okay, wie sieht das bei dir morgens aus? Wie viele Kinder hast du, wenn ich fragen darf?
Zwei.
Zwei. Wenn du zwei Kinder hast, dann wie sieht denn der Morgen bei dir aus? Bist du ein eher morgenaktiver Mensch oder bist du eher einer, der sagt, Kinders, bitte vor 10 Uhr Papa nicht wecken oder so?
Eigentlich, ich bin schon Morgenmensch, würde ich mal sagen. Ich bin, also ich stehe um 6 Uhr sowas auf, normalerweise. Mhm. Und habe kein Problem damit. Ich habe auch kein Problem damit, wenn der Wecker um 4 Uhr oder um 3 Uhr läutet, um irgendwie am Flughafen zu kommen, da aufzustehen.
Also, und wenn du so ein Typ bist und deine Kinder dich so kennengelernt haben, wie ist denn das jetzt? Und jetzt lass uns mal so ein bisschen reflektieren, obwohl ich auch noch wissen will, wie es zu dem Amerika-Trip kam. Und die anderen Neuseeland, glaube ich, sagtest du vorhin noch. Nein. Das möchte ich schon auch noch wissen von dir. Aber trotzdem würde mich jetzt mal interessieren, eine Krankheit wie Covid oder Long-Covid an der Stelle jetzt verändert ja einen Menschen. Und gerade Long-Covid ist ja dafür bekannt. Und ich bin jetzt sehr mit laienhaftem Wissen nur behaftet, zum Glück, weil ich es selber nicht habe und auch niemand in der Familie. Aber es ist natürlich ein Phänomen mittlerweile, das einem immer wieder mal begegnet. Und was ich so höre, ist ja immer, dass es sehr viel Energie kostet und Energie zieht. Das postest du ja auch. Und unter anderem lerne ich es ja auch von dir, weil ich deine Beiträge ja lese. Und wie gehen deine Kinder damit um? Verstehen die das? Sind die in einem Alter, wo sie das verstehen? Und
ja, die sind 9 und 12. Und natürlich war es für die nicht einfach. Also ein Beispiel, weil du jetzt auch die Morgenroutine angesprochen hast. Wir hatten es vor Long-Covid, war die Aufteilung so, ich stehe vorher auf mit meinem Sohn, weil der muss mit dem Bus in die Stadt fahren und früher weg. Und ich habe quasi mit ihm die Morgenroutine gemacht und meine Frau hat mit der Tochter dann im Anschluss die Morgenroutine gemacht. Das ging dann plötzlich nicht mehr. Weniger, weil ich nicht aufstehen konnte, sondern weil ich auch vor allem Stressbelastung sehr stark gemerkt habe. Mhm. Und dieser Stress, ein 12-jähriges Kind aus dem Bett zu bekommen, anziehen kann er natürlich mhm. selber, aber dafür zu sorgen, dass alles beisammen ist und er rechtzeitig auf der Bushaltestelle ist, das hätte mich körperlich angestrengt, zu sehr angestrengt. Mhm. Und darum hat das meine Frau übernommen. Und insofern mussten da meine Kinder schon sehr viel meine Familie, meine Frau hat da ganz, ganz viel übernommen. Die war quasi alleinerziehend jetzt ein halbes Jahr. Aber damit mussten die Kinder halt auch umgehen. Und wir haben ganz viel mit ihnen gesprochen und ihnen auch erklärt, also nicht irgendwie jetzt was vorenthalten oder irgendetwas beschönigt, sondern wir haben ihnen klar gesagt, was ist und wie sich das auswirkt und warum das jetzt so ist, dass ich liegen bleibe am Morgen. So hat sich das verändert.
Und wie war das Gefühl für dich dann in dem Moment? Ist das ein Gefühl von, ich versage an der Stelle, weil ich jetzt diesen Job nicht erledige, den ich eigentlich erledigen will? Ist ja gar kein Job. Ich möchte ja mit meinem Kind morgens Zeit verbringen und so. Wie fühlt sich das an?
Ganz, ganz schwierig. Also das ist, glaube ich, sogar das Schwierigste gewesen, da nicht aufzustehen. Also vor allem, wenn ich munter geworden bin und gehört habe, die sind da jetzt draußen. Und vielleicht gibt es gerade irgendwie, sie finden, keine Ahnung, die Schultasche nicht oder irgend so etwas, da dann nicht aufzustehen und mitzuhelfen, ist wirklich nicht leicht. Also schwieriger, als ich es mir selber gedacht habe.
Ich glaube, das ist so ein Stück, dass man sich, ich will jetzt nicht übertreiben, mir fällt gerade kein richtiges Wording ein, aber dass man sich schon so ein Stück aus dem Leben genommen fühlt dann und man weiß, eigentlich wäre ich jetzt gekommen, hätte gesagt, jetzt pass mal auf, da liegt die Tasche, ich hole die oder mach das. Und jetzt liegt man im Bett und hört das auch noch und kann nicht aktiv eingreifen. Das ist, glaube ich, wirklich eine schwere Situation. Paul, magst du uns mal erklären, so, du hast jetzt gesagt, ein halbes Jahr. Mhm. Magst du mal so ein bisschen reflektieren, wie kam das? Also du hattest Covid, vermute ich, und so mal kurz die Story erzählen, das würde mich schon interessieren an der Stelle.
Also das war so, Anfang Oktober 2024 hatten wir in der Agentur 2-3 Covid-Fälle. Und ich hatte ganz leichtes Halskratzen nur, habe gesagt, hey Leute, ich fahre zu Mittag nach Hause und mache dann Homeoffice. Nicht, weil ich mich krank fühle, sondern einfach auch, falls ich Covid habe, dass ich dann nicht alle im Büro anstecke. Habe mir dann einen Test besorgt, bin nach Hause gefahren, der Test war negativ. Und bin dann am nächsten Tag trotzdem noch zu Hause geblieben, schauen, wie es mir geht. Und am Mittwoch, das war am Montag, und am Mittwoch war ein Vortrag in Wien mit Robert gemeinsam auf einer Konferenz für HR-Verantwortliche, große Veranstaltung. Und dann wollte ich eigentlich dann unbedingt machen und hingefahren. Auch das hat noch ganz gut funktioniert. Und dann am nächsten Tag von der Arbeit heimgekommen, habe meiner Tochter auch da wieder einen Test gemacht und der war auch wieder negativ übrigens. Dann heimgekommen von der Arbeit am Donnerstag, habe meiner Tochter was erklärt und mir gedacht, ich lege mich nur ganz kurz hin. Und dann habe ich 3 oder 4 Stunden im Stück geschlafen, mitten am Tag. Und ab dem Moment ging es irgendwie nicht mehr. Also ich konnte dann nicht mehr aufstehen es gab dann bessere und schlechtere Tage und an den besseren habe ich sofort wieder versucht, ein bisschen zu arbeiten, ein bisschen im Haushalt zu machen, ein bisschen mit den Kindern was zu machen. Und das hat sich dann aber immer ausgewirkt auf die Energie die folgenden Tage.
Und dann also du hattest dann aber, wenn ich kurz fragen darf, du hattest aber dann offiziell gar kein Covid oder wie? Weil die Tests waren ja alle negativ, ne?
Die Tests waren negativ. Darum, ich war dann bei der Ärztin und die hat gesagt, sie weiß nicht, was ich habe. Kann sein, dass ich eine Krankheit übertaucht habe, einfach zu schnell wieder gearbeitet habe. So nach 2 oder 3 Wochen, ich habe dann Vitamin-C-Infusionen von ihr bekommen. Das war ganz gut, weil das ist auch bei Long-Covid ganz gut, wenn man das am Anfang hat. Aber sie hat mir dann irgendwann so nach 1-2 Wochen gesagt, Paul, ich weiß nicht, was du hast, aber sag mal alle Termine in der nächsten Zeit ab, weil das kann länger oder wird länger dauern. Da habe ich dann Robert am Weg zurück noch angerufen und habe ihm das gesagt und er hat Also unfassbar. Ich kenne ihn so lange. Wir sind extrem gute Freunde. Also mehr als nur Geschäftspartner. Wir sind wirklich gute Freunde. Aber er hat ohne zu zögern und ohne irgendwie nachzudenken gesagt, hey, du bleib liegen, so lange wie es geht. Ich halte dich raus aus allen Entscheidungen von der Firma. Außer es sind ganz, ganz große. Aber ich sage auch den anderen in der Agentur, dass dich niemand anrufen soll, niemand über Slack anschreiben soll. Hat mich da rausgenommen. Meine Frau hat genau das Gleiche gesagt. Hey, ich kümmere mich um Haushalt, um Kinder. Du schaust, dass du wieder gesund wirst. Und das war auch nötig, weil an den schlechteren Tagen, und das war ein Zeitraum von ein paar Wochen sogar, war Treppe steigen unmöglich. Was ich immer geschafft habe, ist zur Toilette gehen und zum Tisch gehen, zum Essen. Ich musste nie, das muss ich nie im Bett machen, aber duschen im Sitzen nur also Stockwerke zählen habe ich dann begonnen, als das Treppensteigen wieder ging. Immer überlegen vorher, bevor man die Treppe runtergeht, hat man wirklich alles, was man unten braucht? Ist noch was heroben oder auch in umgekehrte Richtung natürlich? Solche Dinge, genau. Und das war dann so 2 Monate ungefähr, dann ging es ein bisschen besser und dann habe ich so für mich im Kopf beschlossen, okay, bis Jahresende mache ich jetzt nichts in der Firma, habe das auch in der Firma bekannt gegeben und in meinem Kopf war es dann so, am 2. Jänner oder Januar fange ich wieder zu arbeiten an. Das hat, glaube ich, 3 Stunden gedauert und dann bin ich wieder im Bett gelegen. Dann habe ich gesagt, okay, das wird so nichts. Es dauert halt so lange, wie es dauert. Und habe dann zum Glück einen Arzt gefunden, der sich gut mit Long-Covid auskennt, mit dem dann ein umfassendes Blutbild gemacht und dann Ernährung umgestellt, Nahrungsergänzungsmittel. Höhentraining habe ich dann gemacht, das hat ganz gut geholfen. Dann war ich auf Reha jetzt vor einem Monat für 3 Wochen. Das hat auch nochmal ziemlich geholfen.
Das hast du ja auch dokumentiert auf LinkedIn.
Genau. Mhm. Das war auch so der Zeitpunkt, wo ich da mit dem Arzt das Höhentraining gemacht habe. Und das hat relativ schnell gewirkt eigentlich. Also Höhentraining, wenn ich das kurz erklären soll, ist, man hat da so eine Maske auf und bekommt einmal Sauerstoff, extrem sauerstoffreich und dann wieder extrem sauerstoffarm und das regt den Körper dazu an, rote Blutkörperchen zu produzieren, also jetzt ganz grob gesagt, und die helfen dann, die Mitochondrien wieder in Schwung zu bringen. Mitochondrien sind die Akkus auf den Zellen unseres Körpers. Also ich vergleiche es ganz gern mit dem Handy-Akku. Wenn der Handy-Akku hat bei mir eine Zeit lang über Nacht nur auf 20% hochgeladen und mit diesen 20% musste ich dann den ganzen Tag auskommen. Und wenn ich da auf 2% war, musste ich mich wieder hinlegen und wieder schlafen. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, bin ich so bei 80% ungefähr.
Und wie ist die Aussicht? Gibt es da eine komplette Heilung oder?
Es gibt Fälle, die sind komplett geheilt. Es gibt Fälle, die haben ganz wenig Verbesserungen. Es gibt Fälle, seit ich auf LinkedIn aktiv damit herausgegangen bin, haben mich ganz, ganz viele Leute angeschrieben. Also manche in Kommentaren und auch ganz viele in Private Messages. Und ich versuche allen immer zu antworten und in Kontakt zu treten und auszutauschen, weil ich mittlerweile einige Tipps habe. Und das möchte ich auch unbedingt sagen, es liegt zu größten Teilen an meiner Frau, die sich extrem intensiv damit beschäftigt hat. Also die hat Studien gelesen von der ganzen Welt, auch experimentelle Dinge, die auf Long-Covid ausprobiert wurden und die dann analysiert und gegengecheckt und so weiter und hat dann, also die ist mittlerweile, kann die mit Ärzten auf einem Niveau sprechen, wie wenn sie ein Medizinstudium hätte in diesem speziellen Bereich.
Ich glaube, das nennt man Liebe.
Ja, das stimmt. Ja. Aber es, ja, definitiv. Und sie hat da wirklich ohne Rücksicht auf sich selbst Stunden und Stunden und Nächte damit verbracht mit Recherchen. Und diese Tipps gebe ich extrem gerne weiter, weil sie mir unfassbar geholfen haben. Und als ich dann nach 3 Monaten oder 4 Monaten bei dem Arzt war, hat er gesagt, hey, du hast in den ersten Monaten so viel richtig gemacht, dass wir nicht von Anfang anfangen, weil die meisten, die Long-Covid haben, ist das große Problem, die meisten Ärzte kennen sich nicht aus damit. Und intuitiv würde man sagen, fang langsam wieder an zu trainieren und mach ein bisschen Sport, damit dein Körper wieder in Schwung kommt. Das ist aber bei fast allen Krankheiten richtig, aber bei Long-Covid genau das Falsche, weil dann der Körper immer weiter abbaut. und du immer schwächer wirst dadurch. Also was eine Strategie ist, nennt sich Pacing. Du überlegst dir, wie viel Energie hast du für den Tag zur Verfügung und schaust, dass die möglichst gut verteilt ist, sodass du am Ende des Tages immer noch 20% Energie hast. Hm. Ganz egal, wo du begonnen hast. Wenn du nur 30% am Morgen hast, dann kannst du nur 10% verschwenden. Und beim Sport oder bei der Bewegung schaust du immer, dass du aufhörst, bevor es zu viel wird. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber es gibt da so ein paar Dinge. Ich habe dann die Apple Watch so gestellt, dass ich immer gleich den Puls sehe, wenn ich drauf schaue. Mhm. Also nicht mehr, keine Ahnung, was sind die nächsten Termine oder so, sondern nur, wie hoch ist mein Puls. Weil das kann man sich ausrechnen, da gibt es eine Formel und das hat bei mir ergeben, 109 ist so der Grenzpuls. Da bin ich noch in Ruhephase, aber wenn ich darüber komme, dann ist, also bei 109 ist der Moment, wo ich mich hinsetzen soll, durchatmen, Atemübungen machen und so weiter, damit ich
also wieder. Also 115 verbrauchst du überproportional viel Akku.
Wie? Entschuldigung?
Mit 115 Puls würdest du dann sozusagen, um bei deinem Bild zu bleiben, sehr viel Akku verbrauchen.
Richtig.
Bis 109 läufst du noch auf Normalstrom.
Genau.
Und drüber, ja, okay, verstehe. Frage an der Stelle. Wie viel Prozent von dem Status, den du jetzt erreicht hast, und das ist ja eigentlich ein guter Status, ein sehr guter Status, du bist in Mallorca, du hast auch unfassbar tolles Umfeld, wenn man das so hört, ne? Also sowohl in der Agentur wie privat, das sind ja alles begünstigende Faktoren, so nenne ich es jetzt mal. Wie viel Prozent von dem Status, den du heute hast, würdest du sagen, sind Glück? Und wie viel Prozent konsequent, Planung, Strategie? Das ist die erste Frage, die ich habe. Und die zweite, die ist noch emotionaler, die kommt dann erstmal. Also wie viel Prozent ist Glück und wie viel Prozent liegt sozusagen an dir?
Also Glück ist eine sehr gute Frage. Weil das Glück war definitiv einerseits, dass ich es nicht so schlimm habe. Das würde ich jetzt mal der Impfung zuschreiben. Weil da gibt es Studien und da habe ich mich auf LinkedIn, habe ich da in ein Wespennest gestoßen mit einem Post darüber. Aber es gibt Studien, dass geimpfte Menschen erstens eine höhere Heilungswahrscheinlichkeit, geringere Wahrscheinlichkeit, dass sie an Long-Covid erkranken. Und selbst wenn, dann sind die Heilungschancen höher.
Ich muss noch mal kurz reingrätschen, Paul. Nur für die Fakten jetzt sozusagen, weil das ist natürlich ein Thema, das viele Menschen interessiert. Frage 1, ich entnehme deinen Worten, dass du geimpft warst. Wie viel Mal warst du geimpft?
Ich war 3-mal geimpft, aber die letzte Impfung war schon 2 Jahre zurück.
Und nächste Frage, die mich noch interessiert, das steht hier auf meinem Zettel. Hattest du vorher schon mal Covid offiziell sozusagen?
Auch schon 2-mal.
Auch schon. Also 2-mal.
Damals, wo der Test positiv war. 2-mal war der Test positiv.
Okay. Gut, aber wir waren bei der Frage Glück und Konsequenz.
Genau. Mhm. Also das ist so ein bisschen beides, weil du hast ja die gewisse Wahrscheinlichkeit dann trotzdem, auch mit Impfung, wenn du die Wahrscheinlichkeit beeinflusst, ist trotzdem noch, hast du Glück und hast eine Art von Long-Covid, wo die Heilung möglich ist und wo die Heilung relativ schnell, also mit halbem Jahr, ist eigentlich so guter Durchschnitt. Das spielt einerseits die Konsequenz eine Rolle, andererseits das Glück. Und das Zweite ist, das absolut mega Glück hatte ich mit Robert und Christina, mit meiner Frau und mit meinem Geschäftspartner, weil die so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Ich glaube, dass viele Menschen da draußen das Glück vielleicht nicht haben. Mhm. Weil es ist ja auch verständlich, also als Geschäftspartner, wenn der andere plötzlich wegfällt, ist es ja nichts, wo ich sage, ja, das mache ich jetzt mal ebenso. Es ist ja nicht so, dass wir vorher alles war Friede, Freude, Eierkuchen, sondern man hat als Geschäftsführer gute Zeiten, man hat schlechte Zeiten, man hat 60 Stunden, 80 Stunden Wochen, man hat Wochen, wo es leichter geht. Und dann zu sagen, ich übernehme die Arbeit von jemand anderem noch dazu, das ist nichts, was selbstverständlich ist. Und wo man auch Verständnis zeigen muss, wenn jemand das nicht machen kann, wenn man sagt, hey, wir müssen eine andere Lösung finden.
Genau.
Und beim Geschäft, beim Lebenspartner ist genau dasselbe. Es gibt immer Lösungen, aber die Lösung kann oder muss nicht unbedingt sein, dass das eine Person übernehmen muss. Und das war riesen Glück bei mir. Um aus Long-Covid wieder rauszukommen, ist aber eine eindeutig wichtiger Faktor auch die Konsequenz. Also nicht zu sagen, so, heute geht's mir gut, heute mache ich Sport und dann die paar hundert Meter laufe ich noch oder jetzt schalte ich den E-Bike-Motor aus, weil ich da noch mich ein bisschen ausbauen will. Da immer zu sagen, oder auch, ich habe auf, weil du vorher Schokolade gesagt hast, ich habe auf Zucker verzichtet, was ganz, ganz schwer war für mich. Ich habe auf Weizenmehl verzichtet, ich habe auf Milchprodukte verzichtet, ich habe den Fleischkonsum sehr eingestellt. Und das ist auch etwas, was mir sehr schwer gefallen ist, das Ganze wegzulassen und da konsequent zu schauen. Okay.
Ich glaube, wenn ich kurz ergänzen darf, das erfordert auch sehr viel Verständnis und Konsequenz von deinem Umfeld. Ja. Also gerade deine Kinder, deine Frau. Klar, so wie ich dich einschätze, wirst du sagen, ihr dürft Milch trinken. Es macht mir nichts, ja, aber ja. Trotzdem werden die von sich aus gesagt haben, wir verzichten heute mal auf Fleisch wegen dem Papa oder so. Und ja. Das ist schon toll auch dann. Ja.
Ja. Also, um die Frage zu beantworten, habe ich jetzt lange ausgeholt. 50-50 wahrscheinlich.
Okay. Jetzt habe ich noch eine Frage, ich habe es ja schon angekündigt, die geht noch ein Stückchen tiefer, aber ich würde sie dir gerne stellen, weil ich glaube, du bist auch ein Mensch, mit dem man über so Themen sprechen kann. Du hast ja beschrieben, also ich habe das jetzt so verstanden, das ging dann so schrittweise. Da war dieser Event, wo ihr noch wart, dieser Vortrag. Ich habe aber schon so bei deinen Aussagen und in deinem Gesicht gesehen, so ein bisschen komisches Gefühl hattest du vermutlich selbst schon, als du dahin gefahren bist. Du wolltest das unbedingt, hast es gemacht. Weiß nicht, aber ist egal, ist auch nicht die Frage. Ich habe eine andere Frage. Du bist dann dahin gefahren und dann ging es plötzlich nicht mehr und dann bist du ja mehr oder weniger richtig, nicht zusammengebrochen, aber plötzlich war die Leistungsfähigkeit weg und du konntest nicht mehr aufstehen. Und dann war diese Situation, die du beschrieben hast mit deinen Kindern und irgendwann hast du gemerkt, okay, das wird länger. Und jetzt kommt die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, hattest du richtig Angst? Hattest du auch wirklich Todesangst? Beziehungsweise, ich stelle mir ganz furchtbar vor, also jetzt hole ich mal ein Stück aus. Die Situation, die du beschrieben hast in der Agentur, die hatte ich ja ähnlich. Ich hatte 2020 einen relativ starken Mountainbike-Unfall. Das wissen die meisten Leute, die mir folgen. Ich hatte 9 Brüche, innere Verletzungen, bin 4 Monate komplett ausgefallen, ja. Also meine linke Schulter ist komplett kaputt, der Arm sollte amputiert werden und so weiter. Ich lache nur heute deswegen drüber, weil er ja noch da ist, du siehst ihn, ja. Auch eine Story für sich. Aber ich war von einer Sekunde auf die andere im Homeoffice weg. Und genau das Gleiche ist mir auch passiert. Mein Kollege Thorsten Karpka in der Geschäftsführung und meine Gesellschafter und das Team hat nicht eine Sekunde mir das Gefühl gegeben, du musst jetzt irgendwie aber bei dem Meeting dabei sein oder bei dem. Ich habe dann, das war Anfang November, ich habe dann Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten, erstmal wieder an Meetings teilgenommen mit so Armverband und allem. Ne? Aber trotzdem, und das ist sehr viel wert, also es ist, so wie du gesagt hast, ja, nicht üblich, das und nicht, man sollte auch nicht voraussetzen, dass jeder das kann und macht, und es ist auch okay, wenn es nicht passiert. Mir ist es auch passiert. Aber was ich jetzt sagen will, im Unterschied ist, bei mir war es ja klar, ich hatte ganz viele Brüche, Milzriss, Leberriss, das sind aber alles Sachen, die du reparierst, ja, oder wo du weißt, okay, der Arm geht später nicht mehr so wie der andere, aber du weißt, wo es hingeht. Bei dir war ja in der Situation auch noch, und das stelle ich mir so schlimm vor, und deswegen hatte ich das vorhin auch mit den Kindern gefragt, du wusstest ja noch nicht, wo es hingeht. Eigentlich weißt du es ja heute noch nicht wirklich. Du bist sehr aufgeklärt, du hast eine sehr aufgeklärte Frau, du hast gute Ärzte, du hast eine gute Betreuung, aber du weißt ja nicht, Long-Covid, da steckt ja auch Long drin, ja, und Long kann ja auch sehr, sehr long sein und vielleicht nur noch ganz schwach, ja, wo es Menschen gar nicht mehr merken. Bei mir sagen die Leute immer, was hast du denn für einen Unfall? Und das ist für mich persönlich das größte Kompliment. Da freue ich mich, wenn die Leute sagen, du hast doch gar nichts, ja, weil die es einfach nicht merken, dass ich meinen Arm gar nicht mehr richtig bewegen kann. Und bei dir, meine Frage, jetzt komme ich zurück, deswegen habe ich so ein bisschen ausgeholt, ich konnte mich ein Stück weit in dich versetzen, aber mit der Situation, dass bei mir relativ klar war, was die Diagnose ist. Bei dir war das ja ein Stück weit im Ungewissen und das stelle ich mir ganz furchtbar vor. Und die Frage an dich, hattest du richtig schlimme Angst und wie bist du damit umgegangen?
Also Todesangst hatte ich nicht, weil ich glaube nicht, dass man an Long-Covid sterben kann. An Covid schon, aber an Long-Covid glaube ich nicht. Ich hatte irgendwie immer die Gewissheit, dass ich wieder auf die Beine komme. Das habe ich nie so richtig in Frage gestellt. Die Angst kam aber, also Angst spielt definitiv eine Rolle, aber eine positive Rolle. Und zwar auch, wie mir meine Frau erklärt hat, welche Arten von Long-Covid es gibt und wie es da dazu kommen kann, eben wenn ich es übertreibe. Also ganz, ganz tückisch, das habe ich zum Glück nicht, aber ganz tückisch ist, es gibt ganz viele Fälle, wenn die eine Anstrengung haben, dann kann der Rückschlag bis zu 48 Stunden danach kommen. Und wenn du Pech hast, weißt du nicht mehr, was die Anstrengung war. Also du gehst in einer schlimmen Phase, wenn an schlechten Tagen läufst, die Treppe ein bisschen schneller hoch, als du sollst, oder überhaupt gehst die Treppe hoch, mhm, und zwei Tage später kommst du nicht mehr aus dem Bett und du weißt nicht, warum. Und ich sage jetzt gerade bewusst, weil es mir geholfen hat, es gibt Fälle, die liegen in abgedunkelten Räumen mit Kopfhörern, haben weißes Rauschen auf den Kopfhörern und können keine Überreizungen ertragen. Also die können nicht Buch lesen, die können nicht Fernsehen, gar nichts. Und davor, vor diesem Zustand, hatte ich richtig Angst. Und das hat dafür gesorgt, dass ich auf mich aufpasse. Dass ich wirklich darauf achte, wenn mir mein Körper ein Signal gibt, mach das jetzt nicht mehr. Und mach das jetzt nicht mehr ist auch, wenn du dir, wenn du in der Küche stehst und dir ein Brot schmierst. Und die Butter ist noch nicht ganz verschmiert und du merkst, huh, jetzt muss ich mich hinsetzen. Dann lass du das Brot Brot sein, setz dich hin und atmest durch und gehst 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten später und machst das Brot fertig. Probier das mal. Also wir sind alle darauf getrimmt, Dinge, die wir anfangen, fertig zu machen. Ich rede jetzt nicht von den großen Dingen. Natürlich gibt es Abbrüche und so. Aber kleine Dinge machen wir immer fertig. Und beim Pacing musst du auf das aufpassen. Und jetzt habe ich am Anfang gesagt, müssen streich aus deinem Ding. Aber so, will ich aufhören, wenn der Körper mir sagt, jetzt wird es zu viel?
Ja, spannend. Die Frage schließt sich im Prinzip ja an. Eigentlich hast du sie fast schon beantwortet. Die steht hier noch auf meinem Zettel. Und ich glaube, es ist klar, und das weiß auch die Audience draußen, wenn man in so einer Situation ist, dann ist das sehr viel mit negativen Dingen verbunden. Also Angst, Verzweiflung, ja, diese ganzen Themen, die uns ja auch unser Leben bestimmen und diese Downlight sozusagen. Aber trotzdem würde ich dich mal fragen, und das finde ich eine sehr spannende, ich selber eine spannende Frage, ist schlecht, wenn man die Frage stellt und finde sie spannend, aber mich würde sehr stark interessieren, wenn du jetzt mal zurückblickst auf diese Zeit, generell, was würdest du so spontan und gar nicht lange überlegen, was würdest du Positives aus dem Ganzen ziehen?
Ich brauche nicht lange zu überlegen, also ich sehe das nicht als die schlimmste Zeit in meinem Leben. Mhm. Ich habe Anfang des Jahres dann begonnen mit Psychotherapie begleitend dazu, einfach einerseits um das Ganze zu verarbeiten und andererseits aber auch den Berufseinstieg wieder zu lernen, weil da ist ja dann auch ganz schwierig, in dem Moment, wo ich anfange wieder zu arbeiten, wie ich jetzt gesagt habe, ist das Pacing noch viel schwieriger, wenn man dann sagt, okay, das gehört aber noch gemacht oder da soll ich auf jeden Fall dabei sein und so weiter.
Oder in einem Meeting stelle ich mir schwierig vor, wenn ein Kunde zu sagen, wir müssen jetzt mal abbrechen, weil jetzt kann ich gerade nicht mehr. Das Verständnis ist wahrscheinlich da, aber das kennt man ja so nicht.
Ne? Ja. Ja, aber also da kommen wir eh noch später, glaube ich, ein bisschen darauf zu sprechen, wie es jetzt weitergeht, weil noch habe ich keine großen Meetings mitgemacht. Aber ich habe in dieser Phase und durch diese Betreuung auch gelernt, dass ich das nicht als schlimme Phase sehe. Und den Vergleich, den möchte ich gerne anbringen, weil er so passend ist. Sie hat es mit einem Kokon verglichen. Also eine Raupe hat ja ein schönes Leben und ist ein cooles Tier. Also Raupen sind niedlich und die sind nicht unglücklich mit ihrem Leben. Aber irgendwann verspinnen sie sich in einen Kokon und dann können sie sich nicht bewegen. Und man ist dann eingeschlossen und dann kommt sie aber als Schmetterling heraus. Und genauso sehe ich das. Ich war jetzt in einem Kokon und was das mit mir gemacht hat, ist, ich habe darüber nachdenken können, was ist mir wichtig im Leben, also wirklich, wirklich wichtig, wer sind die Menschen, die mir wichtig sind im Leben. Also ich habe gelernt, zu Menschen Nein zu sagen, das, wie du jetzt sagst, in Meetings oder so, aber das betrifft ja auch Freunde. Ich habe mit Freunden telefoniert und habe während dem Telefonat gesagt, hey, tut mir leid, jetzt ist zu viel. Und ich muss jetzt aufhören. Oder ich habe nicht abgehoben, wenn ich mir gedacht habe, ich habe jetzt keine Energie, mit dieser Person zu sprechen. Und dieses Nein sagen konnte ich früher nicht, das habe ich jetzt gelernt. Und auch wie es jetzt mit mir weitergehen wird, da konnte ich mir was ausarbeiten, auf das ich mich richtig freue. Nicht, dass ich vorher unglücklich war bei Palmedia, mit meiner Rolle, aber ich habe jetzt wieder Zeit gehabt, mir Dinge zu überlegen. Das finde ich eigentlich sogar schön. Also ich würde es nicht als schlimme Phase bezeichnen.
Ja, cool. Gut, also wir sind ja übrigens immer noch in der Schnellfragerunde. Die ist noch nicht beendet. Ah, okay. Deswegen machen wir da einfach mal weiter in meinem Skript hier. Weil ich habe in diesem Podcast als Host eine Superkraft. Ich könnte dir ermöglichen, natürlich virtuell nur, aber jede beliebige Persönlichkeit der Weltgeschichte, egal wie lange tot oder noch lebend, würdest du gern mal treffen und ich könnte das dann organisieren. Gibt es eine Persönlichkeit, wo du sagst, boah, hat mich schon immer fasziniert, würde ich gerne mal einen Tag mit verbringen?
Michelle Obama.
Okay, weil?
Weil ich finde, dass sie sehr authentisch rüberkommt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie eine Rolle spielt. Ich finde sie sehr eloquent und sehr klug. Also ich habe ihre Biografie gelesen und die hat sehr kluge Elemente. Und da habe ich auch herausgefunden, dass sie kein politischer Mensch ist oder keine politischen Ambitionen hat. Aber durch die Entscheidung ihres Mannes dazu gezwungen war, in der Politik mitzuwirken. Und das finde ich hochinteressant. Und ja, darum wäre das ein Mensch, den ich gerne mal treffen will.
Sie hat ja auch, also viele in Amerika sagen ja auch, hätten die Demokraten sie nominiert, als hätte sie gewollt, sie wollte ja nicht. Sie ist ja kein politischer Mensch, aber sie hätte wahrscheinlich noch mehr Chancen gehabt. Egal. Gut, so, dann sind wir fast durch. Die letzte Frage an der Stelle, das ist eigentlich die vorletzte, weil ich habe noch eine für dich, aber die letzte klassische Schnellfragenrundenfrage ist, was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Das war jetzt die Reise auf Mallorca.
Aber das war ja nicht für dich speziell. Das war ja für euer Team. Oder du hast dich beschenkt, indem du mitgefahren bist, sagen wir
ja, so. Ja, weil's ein bisschen eine egoistische Entscheidung war, weil schon ein Risiko dabei ist, dass es zu anstrengend ist. Aber das ist etwas, was ich unbedingt wollte und wo ich das Gefühl habe, die Energie dazu ist da. Mhm. Und das mache ich jetzt.
Und wie fällt die Bilanz jetzt aus, nachdem du wieder zurück bist?
Überraschend gut. Also ich hatte ein bisschen Respekt vor dem Flughafen und vor dem Flug selbst. Mhm. Aber Flughafen, wie gesagt, mit Rollstuhl ganz gut gegangen. Auch eine interessante Erfahrung, mal im Rollstuhl zu sitzen. Mhm. Und der Flug hat überraschend gut funktioniert, war nicht so anstrengend wie befürchtet.
Mhm. Cool. Letzte Frage in dem Kontext, was hat deine Frau dazu gesagt? Sozusagen als medizinische Fachkraft?
Ja, also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, sie war begeistert, dass ich das mache, aber sie hat auch gesagt, hey, wenn ich mich so einschätze, letzten Endes schlägt mein Herz nur für mich und ich kann meine Entscheidungen, meinen Energiehaushalt nur selbst am besten einschätzen und deshalb auch am besten die Entscheidung für mich treffen.
Okay. Gut, mein Lieber, dann habe ich jetzt tatsächlich noch eine Frage, die stelle ich immer ganz gerne. Bei dir stelle ich sie aber anders als bei allen anderen bisher. Und zwar frage ich die Menschen normalerweise auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du im Moment? Bei dir würde ich die Frage gerne so stellen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich warst du im August 24 und wie glücklich bist du jetzt?
Oh, das ist gut. Im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, im August 24 war ich auf einer 6 und jetzt bin ich auf einer 9. Mhm.
Ja, und dann wären wir schon sozusagen bei den positiven Aspekten der Situation und ein Riesen-Learning für den Podcast und für das, was du mit uns teilst, auch nochmal jetzt schon mal wieder zwischendurch danke dafür, dass das schlechte Situationen, vermeintlich schlimme Situationen, Krisen oder was auch immer, wie man es auch immer nennen will, am Ende vielleicht auch was Gutes haben. Ja? Und das ist ja immer so die Erkenntnis, die man halt auch akzeptieren muss, annehmen darf und auch bewusst leben darf. Sich auch klar zu sein, ich bin jetzt bei einer 9 und was auch immer, ich bin bei einem höheren Wert, als vorher, finde ich eine sehr, sehr starke Aussage an der Stelle. Gut, mein Lieber, wir gehen noch zweimal in deine Vita rein. Und zwar bist du jetzt in meinem Kopf so irgendwie 20 gefühlt, in meiner Heldenreise, mhm. ja? Hast deine, bei euch heißt das Matura, glaube ich, oder keine ja. Ahnung, Ausbildung oder was auch immer gemacht. Und jetzt kommt irgendwann dieser Change aus deiner Hood, wo du ja immer behütet warst, nach Amerika. Jetzt, wie kam das? Erzähl mal so kurz. Hat es dich dahin gezogen? Ja.
Also das war so, ich war immer in meiner Hood, in diesem Umkreis von 10, 20 Kilometern, und dann war das Studium schon einmal interessant, weil Menschen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum dort studiert haben. Und das war eine Fachhochschule, also man hat alle Leute aus dem Jahrgang mehr oder weniger gut gekannt, aber mehr als auf einer klassischen Uni. Und da hatte ich schon sehr viel Austausch mit anderen Menschen, und das hat mich unfassbar inspiriert und geprägt. Also ich habe das so interessant gefunden, diese unterschiedlichen Ansichten zu verschiedensten Themen zu diskutieren. Das fand ich einfach großartig. Und so hat das dann, finde ich, dafür gesorgt, dass ich Interesse hatte, das noch extremer zu drehen. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, mein Praktikum in den USA zu machen. Und noch dazu nicht in New York oder LA, die Städte, die man halt so kennt, sondern in Savannah, Georgia, in den Südstaaten und am Ozeanographischen Institut, also auch überhaupt nicht mein Gebiet, aber dort als Programmierer zu arbeiten. Und dann habe ich das gemacht und war 4 Monate am Stück dort und dann das Angebot bekommen, das zu verlängern. Ich war dann dazwischen, musste ich noch auf der Uni 2 Kurse machen oder so, oder auf der FH, war dann wieder zurück für 3 Monate. Hatte dann zwar das Angebot, dort zu arbeiten und dort zu bleiben, aber das wollte meine damalige Freundin, jetzige Frau, nicht. Und ich habe mir dann gedacht, ja, ich hatte das seit 7 Monaten, da gehen wir wieder zurück und machen das.
War sie mit dir dort?
Wie?
War sie mit dir in Amerika?
Beim zweiten Mal dann die 3 Monate mhm. schon, ja.
Mhm. Okay.
Und wir haben dann gesagt, irgendwann in unserem Leben gehen wir nochmal in die USA oder es ist ein anderes Land geworden, aber gehen wir nochmal in die USA. Und das hat mir auch richtig Spaß gemacht, weil das war dann ein internationales Forschungszentrum und ich habe dort Freunde kennengelernt, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe. Und der eine ist Norweger, der jetzt in Berlin lebt, und die andere ist eben Amerikanerin, die noch immer in Savannah lebt, und mit denen habe ich nach wie vor noch Kontakt.
Also bist du sozusagen ein Kosmopolit, der aus deiner eigenen Hood kam. Also das ist ja schon ein krasser Wechsel so, ne? Es gibt ja Menschen, die so irgendwie von klein auf schon durch die Welt geflogen sind mit ihren Eltern oder gereist sind, wie auch immer, und die das dann beibehalten. Und dann gibt es andere, die sehr bodenständig sind und immer bleiben. So bin ich auch. Also ich reise auch wahnsinnig gern, aber immer halt irgendwo hin und dann wieder zurück. Ich fahre jetzt auch am nächsten Wochenende dann zum ersten Mal in meinem Leben in ein Land. Das mag ich auch gerne. Also keine Ahnung, was mich da erwartet. Aber das mache ich gerne, aber ich komme da wieder zurück in meine Hood. Also ich war mein Leben lang am gleichen Ort und so. Interessante Vita, die du da hast. Genau, und dann gibt es noch das zweite Land, das vorhin gefallen ist. Gibt es da einen Riesenschritt dazwischen oder wie war es dann? Erzähl mal.
Ja, das war dann eben, wir haben gesagt, irgendwann wollen wir das nochmal machen. Und das war dann 6 Jahre nach der Gründung von Pulp Media, also 2011. Haben wir gesagt, bevor wir Kinder haben, wollen wir noch mal ins Ausland gehen und schauen, vielleicht bleiben wir dann dort oder einfach, wir haben es völlig offen gelassen, wir haben nur Hinflug gebucht. Und eigentlich haben wir in den USA geschaut, ob da etwas möglich ist, das war aber alles relativ erfolglos. Aber eine Studienkollegin von mir, die hat ihr Praktikum in Neuseeland gemacht, dort jemanden kennengelernt, geheiratet und hat sich dort selbstständig gemacht, auch im Online-Marketing-Bereich. Und zum Scherz hat sie mal gesagt, als ich ihr erzählt habe, wir wollen in die USA, hat sie gesagt, ja, wenn das nichts wird, dann kommst du halt nach Neuseeland. Und dann
warst du da.
17. Absage aus der USA, habe ich gesagt, hey, steht das Angebot, war das ernst? Und ja, und dann waren wir in Neuseeland für 7 Monate.
Krass. Am anderen Ende der Welt, buchstäblich.
Ja, also weiter weg kannst du fast nicht.
Nee, da fliegst du bis, glaube ich, einen Tag unterwegs, oder?
Ja, also von Haustür zu Haustür waren es, glaube ich, 36 Stunden oder so.
Ja, krass. Cool. Und da hast du dann auch gearbeitet?
Genau. Genau.
Aber am Ende doch wieder die Entscheidung, wir gehen zurück, weil Familiengründung und so, ja.
Ja, vor allem anderes Ende der Welt hat halt den Riesennachteil, dass du völlig weg bist von deinem gesamten sozialen Umfeld, das du dir aufgebaut hast vorher. Also einfach, wenn es um Kinder geht, dann auch die eigenen Eltern, wenn die so weit weg sind. Nämlich so weit, dass du nicht einfach tagsüber anrufen kannst, wenn du ein Problem hast und sagst, was hast denn du da immer gemacht? Wenn das und dieses und jenes ist, weil da ist ja dann Nacht in Österreich und Deutschland. Und um das zu vermeiden, sind wir dann für die Kinder auch wieder zurückgekommen.
Gab es wahrscheinlich immer nur ein relativ geringes Zeitfenster über den Tag, wo bei den einen sehr spät und bei den anderen sehr früh oder so,
genau,
man sich
genau.
dann mal austauschen konnte. Okay, cool. So, jetzt bist du wieder zurück. Kurze Frage, musst du aber nicht beantworten, wenn du nicht magst. Aber wie macht man das dann unternehmenstechnisch? Du warst ja CEO oder warst du damals schon CEO bei Pulp Media?
Ja, von Anfang an. Also wir haben
wie macht man das dann? Also ich kann ja nicht einfach mal so hast du dann sozusagen unbezahlten Urlaub genommen und bist da gefahren? Oder weil du hast ja auch gearbeitet in der Zeit.
Genau, ich habe ein bisschen auch für Pulp Media gearbeitet. Also so Dinge, die möglich waren. Weil das hat dann schon auch wieder Vorteile, dass du quasi Nachtschichten dabei hast, weil du sagst, hey, das gehört gemacht und schickst das nach Neuseeland und dann am nächsten
Morgen ist es fertig.
Ist fertig. In der Art. Aber das war nur ein ganz kleiner Teil, das heißt, ich habe bei Pulp Media deutlich heruntergefahren und hatte schon den Vollzeitjob in Neuseeland. Aber auch das hat irgendwie Robert gesagt, hey, das können wir so machen und der hat dann in dieser Zeit die Firma geschupft.
Cool. Wenn du jetzt einfach so, du musst dich jetzt entscheiden, ja, du hast gar keine Wahl, du musst, also müssen sollen wir ja nicht sagen, aber du darfst dich jetzt entscheiden, für immer nach Amerika oder für immer nach Neuseeland?
Neuseeland.
Warum?
Neuseeland ist das coolste Land auf der Welt. Also du hast die freundlichsten Menschen, diese Südsee-Freundlichkeit, ehrliche Freundlichkeit. Du hast unfassbar unterschiedliche Landschaften. Du hast eine Wüste, du hast die Alpen, also im Franz-Josefs-Gletscher hast du dort. Du hast Strand, du hast Klippen wie in Schottland, du hast keine giftigen Tiere wie in Australien.
Herr der Ringe wurde da gedreht, ne, glaube ich, oder?
Wie?
Ich glaube, Herr der Ringe wurde da im Wesentlichen gedreht in Neuseeland.
Genau, Herr der Ringe. Also ich habe im Auenland gelebt, in Hamilton. Und das ist dort, wo das Auenland war. Und dort sind die Hügel tatsächlich haben ein anderes Grün, wie sonst irgendwo auf der Welt. Und das ist richtig cool. Und es sind auf eine Fläche, ich glaube, die Fläche von Skandinavien, aber nur 4 Millionen Einwohner. Und von den 4 Millionen Einwohnern leben 1,6 in Auckland. Also hast du relativ wenig Menschen und also unfassbar cooles Land.
Und wie war das dann so administrativ? Du brauchst dann wahrscheinlich ein Visum, um da zu arbeiten, oder?
Genau, aber das hatte ich ja, weil Arbeitsvisum. Und die haben eine Liste mit Berufen, die ein Visum bekommen oder die ein Visum leichter bekommen. Und wenn man da reinfällt, also zum Beispiel im Pflegebereich, hat man sofort ein Visum.
Ja, cool. Übrigens, wenn du wieder mal auswandern willst, in Deutschland wird gerade ein Bundeskanzler gesucht.
Ja,
habe ich. Also, am Tag, an dem wir heute aufzeichnen, ist ja die Wahl von Herrn Merz irgendwie schiefgegangen. Ne? Also ich habe es nur am Rande mitbekommen, aber ja, also das wäre auch noch eine Option für dich. Jetzt mal ganz im Ernst, ich hatte tatsächlich zwischendurch, das war jetzt natürlich ein Spaß, aber ich hatte zwischendurch so die Idee und den Impuls, dass ich gedacht habe, so Menschen wie du, ja, die wünsche ich mir eigentlich in der Politik, ja. Also so Kreative, die aber trotzdem irgendwie mitten im Leben sind, aber auch strategisch denken können, die irgendwie scheinbar eine Vision fürs Leben haben, die, also ja, du bist ein guter Problemlöser, denk mal drüber nach. Ich glaube, das in Deutschland zieht sich noch ein bisschen hin, vielleicht wäre es eine Option.
In Österreich war es ja auch nicht so schnell.
Genau, aber ihr habt ja jetzt einen mittlerweile.
Ja.
Gut, mein Lieber, Spaß beiseite. Du hast vorhin schon mal gesagt, was mich natürlich noch interessiert und bei dir natürlich mehr mit dem privaten Aspekt noch als mit dem beruflichen, aber beide. Wie ist deine Vision? Wo ist Paul 2028? Ist er noch bei Pulp Media? Wie ist das Gesundheitsding aufgestellt und was wirst du, das ist so die Frage drumherum, ja? Also ich würde gerne wissen, wo geht's hin? Und die Klammer drumherum ist, was behältst du aus dieser Zeit für immer bei dir, weil es gut war?
Also was ich bei mir behalte, das beantworte ich gleich als erstes, ist auf mich selber zu achten. Also die Signale, die der Körper schickt, die Signale, die der Kopf schickt und sagt, wenn es dir nicht gut geht, stell dir die Frage, warum es dir nicht gut geht und was, ob du diesen Grund ändern kannst. Wenn der Körper sagt, du bist jetzt wird's zu viel, dann leg dich hin, auch wenn du das Gefühl hast, du solltest noch oder es wird von dir verlangt, noch länger zu arbeiten oder noch länger zu machen, sondern eher anderen Menschen zu erklären, hey, jetzt da ist die Grenze und da geht's jetzt nicht mehr weiter. Das nehme ich auf jeden Fall mit und ich hoffe, dass ich das auch noch beibehalte, wenn ich wieder auf 100% möglicher Leistung bin. Hm. 2028 sehe ich mich definitiv noch bei Palmedia. Also ich weiß nicht, ob ich mit 80 noch bei Palmedia arbeite, das wäre mir jetzt zu lange, aber ich glaube, dass sich eher Palmedia verändert bis dorthin. Wenn ich jetzt denke, was KI mit KI möglich ist, wir sind sehr stark im Video ausgerichtet und was da jetzt schon möglich ist, ist schon beeindruckend. Und wenn ich da noch die 3 Jahre bis 2028 dazu rechne, kann ich mir gut vorstellen, dass die Arbeit an Videos anders sein, deutlich anders sein wird als jetzt. Mhm. Und so sehe ich es eher und so sieht es Robert auch in Gesprächen. Also wir haben, als wir bei Media begonnen haben, haben wir ganz viele Websites gemacht und 2005 gab es noch kein Social Media. Wir hatten Röhrenmonitore und die Webseiten waren auf eine Auflösung optimiert und all diese Dinge. Also hätten wir auf dem beharrt, was wir da angefangen haben, mit diesem, wie man immer sagt, dieser klassische Businessplan, dann würde es uns heute nicht mehr geben. Also es war immer ein Wechsel dabei. Und so wird es in den nächsten Jahren auch sein und vielleicht sogar noch schneller. Also eher, dass sich Palmedia ein bisschen verändern wird in den Produkten und Dienstleistungen, die wir anbieten, als dass ich dort einen Grund sehe, wegzugehen.
Cool. Ja, mein lieber Paul, dann sind wir eigentlich schon fast durch. Ich habe noch 2, 3 Abschlussfragen. Mhm. Gibt es irgendwas, was du in dem Gesamtkontext und heute vielleicht mit dem Fokus auch Long-Covid, weil es wirklich auch ein wichtiges Thema, finde ich, ist und ich finde es auch super, immer wenn Menschen sowas thematisieren. Ja, es ist ja natürlich nicht toll, dass du es hast, da brauchen wir ja nicht darüber diskutieren, aber toll, dass du offen mit umgehst, toll, dass du es thematisierst, dass du es auch in ein Business-Netzwerk reinbringst. Weil das Leben ist ja nicht Business, das Leben ist ja eine Mischung aus allem und das finde ich total super. Gibt es irgendwas, was du in dem Kontext noch gerne sagen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe?
Eher ein bisschen ein Appell. Also warum ich rausgehe, ist einerseits selbsttherapeutisch, aber andererseits auch die Leute zu informieren, dass es Long-Covid gibt, dass es jeden treffen kann, auch wenn man geimpft ist. Dass es aber kein Grund ist, auf gar keinen Fall ein Grund ist, sich nicht zu impfen, ist mir persönlich einfach wichtig, das zu sagen, auch wenn ich da viele Gegner auf den Plan rufe. Ich möchte, dass sich Menschen so weit damit beschäftigen, dass sie, wenn es jemand trifft, sie selber oder jemand im Umkreis, wissen, was es damit auf sich hat. Und dann dieses klassische, ach, stell dich nicht so an und jetzt mach nochmal, dass man das dann weglässt. Wenn in dem Moment, wo man hört Long-Covid, da ist das genau das Falsche. Und bitte nicht den Menschen, die sowieso schon schwach sind, auch nur ein schlechtes Gewissen machen, diese Schwäche, wenn sie bereit sind, diese Schwäche mitzuteilen.
Ich finde das, ich fand das total schön, auch die Vorbereitung von uns zwei auf das Gespräch hier. Und das war ganz anders als alle anderen 20 Gespräche. Also Vorbereitung auf die Gespräche, weil du ganz, ich weiß, ich kenne ja deine Situation jetzt, ja. Und das ist genau das, was, glaube ich, was du gerade auch ansprichst. Also diese Toleranz, die ich dir gegenüber gebracht habe, weil du gesagt hast, ich weiß nicht, ob wir aufnehmen können. Ich habe das und das. Und lass uns, können wir das spontan entscheiden? Und das hat sich für mich total gut angefühlt, an der Stelle Ja zu sagen. Bei jedem anderen hätte ich vielleicht gesagt, und ich meine, ich bin jetzt auch nicht so macht da keinen Druck natürlich, ich freue mich ja, wenn Gäste kommen, aber man sagt ja dann schon, okay, dann lass uns nochmal planen oder dies oder das. Und es war sogar für mich ein gutes Gefühl zu sagen, ja, komm, wir schauen einfach mal, wie es dir geht und wir lassen das laufen und gucken, wo wir beide, wo es uns hintreibt, ob es zur Aufnahme kommt oder nicht. Und es wäre beides für mich total okay gewesen, ja. Also ich finde, das gibt auch mir als deinem Gegenpart, der diese Toleranz übt, die er vorher nie so in der Form hatte, hat es auch was gegeben. Mhm. Und es macht es mir auch viel leichter, wenn ich wieder mal in eine gleiche Situation komme, egal ob jemand Long-Covid hat oder irgendeine andere, gerade temporäre oder auch langfristige Einschränkung, dann toleranter zu sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber reden. Das ist so mega wichtig.
Ja, also vielen Dank. Und ich finde es auch interessant für mich zu merken, wie viele Leute dann sagen ja und wo man sich denkt, die werden dann nicht ja sagen. Also ich mache gerne Podcast-Aufnahmen und habe auch mehrere Anfragen bekommen und habe mir immer gedacht, ich muss ja sagen und ich muss jeden Vorschlag akzeptieren von der Uhrzeit und ich darf auf gar keinen Fall ein schwieriger, unter Anführungszeichen, Gesprächspartner sein. Habe aber jetzt durch Long-Covid gelernt, wenn man es sagt, warum etwas nicht geht, dann kann man mit ich will mal sagen, 95% der Menschen reden. Mhm. Natürlich wäre es was anderes, wenn du nicht wüsstest, dass ich Long-Covid habe und ich sage, hey, ich weiß nicht, können wir das spontan machen, dann wäre es respektlos. Wenn ich dir aber erkläre, warum ich das frage, dann ist es viel, viel besser.
Und weißt du, was ich mir gedacht habe, so auf der Vorbereitung, das denke ich mir jetzt gerade wieder und das meine ich wirklich komplett ehrlich. Ich will mal gucken, ob ich das richtig rüberbringe. Ich finde, die perfekte Welt hätten wir, wenn jemand einfach ohne Long-Covid, ich meine, bei dir ist es jetzt Long-Covid, ja, aber wenn wir einfach an den Punkt kommen, dass Menschen sagen können, du, also natürlich muss man eine verbindliche Planung zum Beispiel für eine Podcast-Aufnahme machen. Da geht es um Termine, du weißt es ja im Hintergrund. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, aber das macht man. Aber dass man einfach sagen kann, du, heute geht es mir einfach nicht gut. Also ohne Krankheit. Ich bin nicht gut drauf, mein Akku ist nicht voll. Ich würde das gerne schieben. Und dass wir dann auf die Toleranz kommen, natürlich hat man auch immer Druck und so weiter, das verstehe ich alles. Aber mir geht es so darum, dieses Gefühl, dass wir zwar jetzt eine Vorbereitung hatten und auch mein gutes Gefühl zu wissen, wenn der Paul am Dienstagmorgen absagt, ist es total okay. Ja, weil ich weiß, dass er es, wenn es machen kann, macht das und wenn nicht, ist es in Ordnung, weil dann geht es ihm gerade halt nicht gut. Und dann nehme ich natürlich Rücksicht drauf. Dieses Gefühl sollten wir eigentlich bei jedem Menschen haben.
Ja.
Das fände ich richtig geil.
Wenn man überlegt, also die häufigste Lüge, habe ich mal gehört und das auch nachvollziehbar ist, auf die Frage, wie geht's dir, antwortet man automatisch.
Gut. Passt schon.
Wenn man sich überlegt, zu wie vielen Menschen gibt man eine ehrliche Antwort, das sind sehr, sehr wenige und das sind die wichtigsten Menschen im Leben. Ja. Und ich glaube, dass das zielt genau, das, was du jetzt gesagt hast, zielt genau dorthin, dass man einerseits den Respekt hat und auch die Bereitschaft hat zu sagen, wenn es einem wirklich nicht gut geht, heute geht es mir nicht gut, aber ich brauche keine Hilfe, ich brauche nur Rücksicht, dass ich heute vielleicht das oder das machen kann.
Ja, das finde ich richtig wichtig, weil gerade in der Zeit, wo wir alle so unter Druck stehen und überall, also auch gesunde Menschen ja oft am Akku-Limit ankommen, sollte man das, glaube ich, einfach mehr akzeptieren. Also ich werde mir das auf jeden Fall vornehmen und das ist mein Learning aus dem Podcast mit dir, dass sich das auch für mich gut anfühlt. Ich fühle mich besser, als hätte ich jetzt gesagt, nö, Paul, müssen wir so und so und so. Ich fühle mich da jetzt viel besser mit und umso schöner ist die Aufnahme auch geworden. Also von daher nochmal vielen Dank, dass ich das von dir lernen dürfte. Meine zweitletzte Frage oder mein zweitletzter Hinweis in diesem Podcast: Ich habe noch eine Superkraft. Ich habe dich ja schon zusammengebracht mit Michelle Obama und ich habe noch eine Superkraft. Ich kann dafür sorgen, dass wenn du heute Abend ins Bett gehst und dir irgendwas wünschst, für dich, für die Welt, für deine Familie, für wen auch immer, auch was, es wird morgen früh passieren. Was wäre morgen auf der Welt anders, wenn Paul die Augen öffnet?
Also das, was mir tatsächlich im Moment wünschen würde, du hast vorhin Politik angesprochen, dass wieder ernsthafte Politik gemacht wird. Nicht Scheinpolitik, nicht andere verunglimpfen Politik, nicht irgendwie sich selbst als der Größte darstellen. Und mir ist jetzt völlig egal, wo man am politischen Spektrum ist, jetzt abseits der Extreme. Aber das wäre etwas, was ich mir wünschen würde. Nicht Weltfrieden, das glaube ich, es wird immer Meinungsverschiedenheiten und auch gewalttätige Auseinandersetzungen geben, aber ernsthafte Politik, das würde ich mir wünschen, auch für mich selber, weil ich Ich finde das schon belastend zu sehen, wie die Welt gerade abläuft und was da passiert.
Ja, kann ich absolut verstehen und ja, lasse ich auch einfach mal so stehen, weil wäre eine super Sache, wenn es gelingen würde. Aber schauen wir mal.
Ja, du hast die Superkraft, nicht ich.
Stimmt. Ja, ich kann es dir ermöglichen. Du musst es dir wünschen. Okay, Spaß beiseite. Letzte Frage an dich, mein Lieber. Vorletzte Frage, weil ich schiebe noch mal eine dazwischen. Wie geht's dir jetzt? Wie war das jetzt mit dem Akku? Haben wir viel
Verbrauch? Ja, also ich merke jetzt schon, jetzt haben wir, glaube ich, 1,5 Stunden gut gesprochen.
Ja, Stunde 20.
Ich sehe die Anzeige gerade nicht. Ja. Ich merke schon, dass der Akku ein bisschen
runtergeht. Okay.
Runtergegangen ist, aber ist noch gut. Also
okay, cool. Dann freue ich mich. Letzte Frage und dann sind wir auch fertig. Hast du eine Empfehlung für einen Gast, der eine tolle Vita hat, der eine tolle Geschichte hat, der irgendwie spannend war? Ich habe dich überhaupt nicht heute gefragt. Es gibt noch so ein paar Fragen, die ich eigentlich frage, aber heute hatten wir einen anderen Fokus. Ob du Mentoren hast in deinem Leben? Zum Beispiel, gibt es irgendeinen Mentor, den du uns empfehlen würdest oder vielleicht deinen Geschäftspartner oder deine Frau, keine Ahnung, ob die Leute in Podcasts kommen. Oder hast du irgendjemand anderen, von dem du sagst, Mensch, eine richtig spannende Geschichte?
Also ich habe schon ein paar im Kopf, aber die möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob die bereit sind, diese Geschichte zu erzählen.
Absolut okay. Du kannst das ja abklären und dann schickst du mir 1-2 Namen, wenn du magst. Ja? Ja. Und zwar, wie es dir passt und wenn du die Leute mal triffst. Ja. Gut, dann freue ich mich. Ich danke dir nochmal ganz, ganz, ganz besonders und außerordentlich, weil ich weiß, was das für dich bedeutet jetzt in dieser Phase und bedeutet mir auch sehr viel, dass du mein Gast warst.
Danke. Also. Ich habe am Anfang, als du mich gefragt hast, auch gesagt, dass ich mit dir sehr, sehr gerne ein Gespräch führen würde, weil ich dich so kennengelernt habe, dass es keine beinharte Podcast-Aufnahme und du brauchst jetzt brauche ich einen Sager und sondern dass das ein Gespräch wird und genau das Gefühl hatte ich jetzt und ich finde das super angenehm, als dich als Gesprächspartner zu haben.
Dankeschön. Das Kompliment gebe ich gerne zurück. Und ich fand auch, also bei mir war es jetzt so, dass ich Energie gezogen habe aus dem Gespräch und auch Learnings gezogen habe und auch den einen oder anderen Gänsehautmoment hatte. Und das ist auch der Grund, warum ich den Podcast mache. Also lieben Dank. Ich wünsche dir das Allerbeste, dass das weitergeht auf dem Weg, so wie du jetzt gehst. Dass wir uns vielleicht irgendwann auf irgendeinem Event mal wieder begegnen und dann setzen wir uns zusammen und dann quatschen wir genauso weiter, wie wir es jetzt im Podcast gemacht haben.
Perfekt.
Vielen Dank, mein Lieber. Ich sage Tschüss und für euch bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.